Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerhaus.
Wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Heute ist endlich wieder Donnerstag. Es ist der 16. April 2026. Hier ist Folge 319. Mein Name ist Benjamin Golme mit den Pronomen er, ihn.
Das ist schön. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Ja, heute steigern wir unsere Frauenquote. Liegt ja gerade ziemlich im Trend, ne? Männer sind das Problem, Frauen die Lösung. Und Basta Berlin ist ja immer sehr lösungsorientiert. Darum gibt's heute eine extra Portion Frauenpower mit Bärbel Bas und Uschi von der Leyen.
Aber weißt du was? Voll oft ist es der Neid, der aus dem Mann spricht. Ja. Weil die nicht damit klarkommen. Facts, es ist einfach so, 100%. Dass eine Frau mehr verdient als der Mann.
Sagt das Reality-Sternchen Laura Blond im Podcast Lästerschwester. Aber keine Sorge, das war Satire. Unsere Gästeliste beinhaltet heute nicht nur inkompetente Frauen, sondern auch viele männliche Problemfälle. Die Meisterschaften im Begabungslimbo sind eröffnet. Schlimmer geht immer und der Eintritt geht mal wieder auf Kosten der Steuerzahler.
Ganz liebe Grüße an das Team Bundesregierung. Ihr habt beste Chancen auf das Siegertreppchen. Was das schwarz-rote Kabinett in Berlin derzeit veranstaltet, hat recht wenig mit Regieren zu tun. Es ist vielmehr ein Ringen um die schlechtesten Lösungen. Wie gut das aktuell funktioniert, das zeigen wir euch heute.
Und auch ganz generell werfen wir heute einen Blick ganz tief in das kunterbunte Wunderland, das ich irgendwann einmal Bundesrepublik Deutschland nannte. Nachdem wir uns in den vergangenen Folgen so viel mit dem Ausland beschäftigt haben, gibt es eine Menge nachzuholen. Und so viel schon einmal vorweg, heute droht enorme Kopfschüttelgefahr.
Schleudertrauma dank Basta Berlin, erklär das mal dem Arbeitgeber. Auf geht's in den ersten Themenblock.
Genau, liebe Basta Berlin-Gemeinde, viva la Revolution! Es lebe die Revolution. Seid ihr schon bereit? Morgen ist der große Tag. Wusstet ihr noch nicht? Wartet ab.
Wir haben eine E-Mail bekommen von Jenny aus Thüringen. Liebe Grüße. Und Jenny schreibt, vielleicht habt ihr ja in den letzten Tagen schon mitbekommen, dass auf YouTube ein Video kursiert, in dem ein gewisser Sebastian Bormann zum Generalstreik aufruft. Dieser soll 9 Uhr früh in Emden starten und in Berlin wird sich dann um den Bundestag versammelt. Das besagte Video hat extrem viele Aufrufe, jedoch haben wir noch nirgendwo anders etwas von der Aktion gehört, was uns ein wenig stutzig macht. Wisst ihr eventuell etwas darüber?
Kurze Antwort, nein. Wissen wir nicht und wussten wir auch nicht. Ganz im Gegenteil, bis zu deiner E-Mail hatten wir davon noch nie gehört.
Stell dir vor, es ist Revolution und keiner geht hin.
Das wird sich jetzt natürlich ändern. Es wäre ja auch wirklich ärgerlich. Und darum haben wir das Video gesucht. Hier kommt er, der Che Guevara aus Emden. Zu Deutsch Sebastian Sebo Bormann.
Ihr und ich können es nur zusammen schaffen, wenn wir dafür sorgen, dass er abgewählt wird. Vertrauensfrage, jetzt und sofort weg mit diesem Bundeskanzler aus diesem Bundestag. Teilt und liked dieses Video. Am 17.04. steigt die größte Demo, die es jemals gab, von Emden nach Berlin. Seid dabei, euer Sebo!
Sebo ist richtig sauer und bezeichnet Friedrich Merz als Lügner. Wie kann er das wagen? Er fordert alle Bürger auf, mit ihm in einem großen Konvoi nach Berlin zu fahren. Und dort wird dann der Bundestag aufgefordert, die Vertrauensfrage zu stellen.
Verfassungsrechtlich ist das jetzt nicht ganz korrekt. Die Vertrauensfrage muss der Pinocchio-Kanzler schon selber stellen. Die Alternative wäre aber ein konstruktives Misstrauensvotum. Aber ganz ehrlich, wenn es um den Umsturz geht, wer fragt denn da schon nach Details?
Die größte Demonstration aller Zeiten, der größte Generalstreik, den Deutschland je gesehen hat. Er beginnt am Freitagmorgen in Emden. Treffpunkt ist die Klaus-Groth-Straße hinter dem Rewe, hinter dem Aldi-Parkplatz. Treffpunkt ist 7 Uhr, los geht die Reise um 9.
Eines Tages wird die Klaus-Groth-Straße umbenannt werden in Sebo-Bormann-Straße.
Ich bin mir sicher.
Deutscher könnte der Aufstand nicht sein. Er beginnt beim Aldi. Ostfriesland rettet Deutschland. Mich überrascht das nicht. Kenne ich aus dem Kino? Otto der Außerfriesische.
Ja. Liebe Jenny, unsere Meinung dazu. Sebo hat vor 2 Wochen zum größten Generalstreik aller Zeiten aufgerufen. Natürlich hat er darauf gehofft, dass sich das Ganze wie eine Lawine verselbstständigt, dass sein Wutausbruch dann Millionen erreicht und eben sich endlich was ändert.
Tatsächlich hat das Video über 900.000 Aufrufe bei YouTube, wurde dann auch mehrfach gespiegelt, auf anderen Plattformen veröffentlicht. Also insgesamt kommt das sicherlich auf über 1 Million Aufrufe. Das ist stark.
Ja, aber jetzt mal ehrlich, Benjamin, glaubst du, dass dieser Autokorso jetzt so richtig groß wird? Also dass Sebo die Regierung stürzt, dass Deutschland in revolutionärer Stimmung ist?
Nein, das Land dämmert weiter. Die Mehrheit der Deutschen ist leider komplett weichgekocht. Nach Corona-Lockdown, Impfterror, Ukraine-Krieg, Klimakatastrophe, Rassismuskeulen und Hausdurchsuchungen sind die Deutschen sowas von abgestumpft, die kannst du nicht so einfach wecken. Also gut, an Ostern gab es für manche keine Eier. Das war kritisch. Aber es war noch nicht revolutionär. Ich sage euch, wie das enden wird.
Das hier soll also eure laute Bewegung sein? Und im Internet? Große Presse. Wir kommen alle. Wir zeigen Präsenz. Das sind eure Worte in den Kommentaren und in den Lives. Wo seid ihr jetzt alle? Wo sind die ganzen Tastatur-Rambos?
Das war der TikToker Jimmy Salabim. Der war auf einer Demo für Timmy den Buckelwal.
Marcel.
Das war eine Demo zur Rettung von Timmy.
Marcel, wir haben doch darüber gesprochen.
Tierfreunde für Timmy.
Er heißt nicht Timmy. Er heißt Hope. Hope wie die Hoffnung. Hope der Wahl. Und um dieses Säugetier ist ein echter Streit entbrannt. Zwischen Marcel und mir. Ich bin am Wochenende geradezu in einen Hope-Rausch verfallen. Ich habe mir nämlich den Protest der Tierfreunde von Pöhl mal genauer angeschaut. Und ich muss sagen, ich bin da auf eine bunte Mischung von Menschen gestoßen.
Aber wir wollten ja nicht darüber berichten.
Aber Joppi, es geht ja nicht nur um Hope oder Timmy. Den Leuten geht es um das große Ganze.
Sehen Sie nicht, dass es Menschen gibt, die aufstehen? Glauben Sie tatsächlich, dass die Menschen schweigen werden? Und ich sage Ihnen eins, keiner von uns wird schweigen, denn wir haben so viel Macht.
In den vergangenen Tagen sind mehrfach Frauen in die Ostsee gegangen, um zum Wal zu schwimmen. Eine ist von der örtlichen Fähre abgesprungen. Demonstranten haben Polizeiblockaden überwunden, Zäune gestürmt. Und am Rhein in Köln wurde für den Wal gesungen.
Du möchtest dem Wal in der Ostsee helfen? Dann habe ich was für dich. Es gibt einen Heilsong, der heißt He, ja, wa?
He, ja, 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 wa, ja, ja, wa.
Es gibt nicht nur den Heilsong von den Aborigines, es gibt auch etliche KI-Songs, um dem Wal zu helfen. Aber auch Prominente werden um Hilfe gebeten.
So, liebe Leute, ernstes Thema. Ich brauche eure Hilfe. Wir müssen alle Sarah Connor unter diesem Video verlinken. Denn ich leite hiermit offiziell einen Hilferuf an Sarah Connor auf. Und da bitte ich dich, Sarah Connor, bitte, bitte, wir brauchen deine Hilfe.
Der zuständige Minister ist übrigens Till Backhaus von der SPD. Der Mann ist seit 28 Jahren Landwirtschaftsminister. Niemand macht diesen Job so lange wie er. Allerdings muss man sagen, er hat auch ein bisschen Schimmel angesetzt. Ich meine, Amtsschimmel. Private Retter sind mit Baggern angereist, um den Wal frei zu baggern. Walrettung? Nur nach Antrag.
Den Antrag kennt niemand. So, und das Wasserschifffahrtsamt, auch das habe ich schriftlich, hat keinen Antrag vorliegen. So, da muss als erstes der Antrag gestellt werden. Erstens der Antrag, ich kenne ihn nicht, und das Wasserschifffahrtsamt hat uns erklärt, dass es hier noch überhaupt gar keinen Antrag gibt. Wasserschifffahrtsamt ist mir heute Nachmittag nochmal gesagt worden, es liegt kein Antrag vor.
Kein Antrag, keine Rettungsmission. Also erstmal Antrag einreichen, dann 8 bis 12 Jahre warten, dann Ablehnungsbescheid kassieren und gegen Ablehnungsbescheid vor dem Verwaltungsgericht vorgehen. Wenn das entschieden ist, feiert Landwirtschaftsminister Backhaus seinen 178. Geburtstag und ist seit 50 Jahren im Amt. Und Wal Timmy Hope ist bereits zum Korallenriff geworden.
Benjamin, das ist völlig irre. Private Rettungsaktion, Ostsee abbaggern, Sarah Connor, völliger Nonsens.
Von wegen? Sarah Connor hat sich gemeldet. Schau doch mal, was NTV schreibt.
Walflüsterin Sarah Connor schaltet sich ein. Was den gestrandeten Wal in der Ostsee angeht, verkündete Connor eine eher düstere Prognose. Ein Buckelwal hat eine dicke Fettschicht, die man Blubber nennt, und kann mehrere Wochen bis Monate ohne Futter auskommen. Es kann also sein, dass dieser Wal dort noch sehr lange so verharren wird.
So, Marcel, wir hatten uns ja gestritten, gerade so gezofft wie Kesselflicker. Ich wollte über den Wal sprechen, du warst skeptisch. Was sagst du jetzt?
Ich bin skeptisch.
Und jetzt stell dir mal vor, der Wal liegt da wirklich noch Wochen. Und die Öffentlichkeit schaut ihm beim langsamen und qualvollen Sterben zu. Und es wird nicht einmal ein Versuch unternommen, ihn zu retten. Selbst wenn er bei einem Versuch sterben wird er ja auch auf der Sandbank. Vielleicht hat das ja durchaus revolutionäres Potenzial. Auf jeden Fall ist das hier kein Protest mehr für ein Säugetier, das ist ein Protest gegen die Politik.
Ich glaube, du interpretierst da was rein.
Ach was? Und was sagst du dazu? Sterbender Wal vor Pöhl. Bundespräsident will sich informieren. Oh. Bei einem ohnehin geplanten Besuch des Ozeaneums in Stralsund will sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag mit Experten auch über den Wal austauschen.
Das Staatsoberhaupt greift in die Rettung von Wal Timmy Hope ein. Nee, damit habe ich nicht gerechnet.
Und jetzt erkläre ich dir, warum das wirklich wichtig ist. Steinmeier wird bei der Sache natürlich nur verlieren. Er wird dieses Museum besuchen, er wird sich da mit den Experten austauschen. Die werden ihm sagen, wir können für den Wal nichts tun. Dann wird der Wal da weiterliegen und verenden. Das dauert vielleicht Tage, vielleicht dauert es aber auch länger. Der Protest vor Ort ist recht klein, der Protest in den sozialen Medien ist aber schon größer. Die Gefahr lauert jedoch woanders. Die kleinste revolutionäre Zelle ist der Beginn der Revolution. Die einen sind wütend wegen dem Wal.
Die anderen sind wütend wegen Friedrich Merz.
Die nächsten sind wütend wegen Robert Habeck.
Oder wegen Angela Merkel.
Und alle werden von Tag zu Tag wütender. Und irgendwann sind sie dann mal so richtig wütend. Und dann gehen sie ins Internet und schlagen die Seite des Bayerischen Rundfunks auf. Und da lesen sie dann das hier.
Teurer Diesel. Ist Ackern mit Pferden die Alternative? Einem Landwirtspaar im mittelfränkischen Auernheim sind die Dieselpreise egal. Sie arbeiten mit Kaltblut Brego, der keinen Sprit braucht und auch den Dünger kostenlos liefert. Auf schwerem Boden bauen sie Gemüse an. Das Pferd denkt mit.
Verstehst du jetzt, warum der Wal doch nicht ganz so unwichtig ist? Es ist ein großes Ganzes und das spielt sich an einem Ort ab und das ist der Stammtisch. Aber nicht in der Kneipe, sondern im Internet. Und ich werde dir jetzt gleich noch ein ganz, ganz wichtiges Beispiel zeigen, das das belegt. Das war am 7. April 2022. Das war ein historischer Tag im Deutschen Bundestag und da wurden wichtige Reden gehalten.
Aber ich fordere jetzt den Payback. Wir haben nämlich was gefunden, was uns schützen kann. Und deshalb will ich meine Freiheit zurück. Ich will sie zurück.
Oh Gott, Emilia Fester, Bündnis 90 Die Grünlinge. Sie war damals die jüngste und grünste hinter den Ohren von allen Bundestagsabgeordneten und das beste Argument für eine Altersgrenze im Deutschen Bundestag. Mit dieser hanebüchenen Rede hat sie sich für die Impfpflicht ausgesprochen. Sie hat Zwangsimpfungen mit mRNA gefordert. Sie wurde von ihren Parteifreunden dafür gefeiert. Und bis heute ist nicht bekannt, dass sie sich für ihren Auftritt schämt.
Emilia Fester wollte Menschen impfen lassen, die sich anderthalb Jahre dagegen gewehrt haben. Die auch vertraut haben in die Politik, die immer wieder versprochen hat, dass es keine Impfpflicht geben wird. Und die hatten sich gegen das freiwillige Impfangebot entschieden.
Diese Menschen wurden diskriminiert, beleidigt, ausgegrenzt und teilweise vor Gericht gezerrt. Es wurde versucht, ihnen ihre Arbeit zu nehmen. Sie wurden unter Druck gesetzt und stigmatisiert. Und in einem letzten Schritt der Gewalt wollten Abgeordnete wie Emilia Fester sie zwingen. Also von wegen mein Körper, meine Entscheidung. Die allgemeine Impfpflicht für Menschen ab 60 wurde dann aber abgelehnt mit 296 zu 378 Stimmen.
Aber jetzt zeigen wir euch, was die ganze Debatte mit Deutschland gemacht hat. Und dafür gehen wir wieder auf TikTok.
Geht's wieder um einen Wal oder Pferd oder Hundewelpen?
Nein, es geht um die Bio 7.0 Apotheke. Die präsentiert stolz ihr Angebot.
Wusstet ihr, dass man sich in der Apotheke mittlerweile sogar impfen lassen kann? Heute stellen wir euch unseren Impfprofi vor. Stell dich doch mal kurz vor.
Also ich bin der Ali.
Impfen bei Ali von Bio Apotheke. Er ist promovierter Apotheker und setzt die Spritze.
Welche Impfungen machst du hier, Ali?
Also, nach den aktuellen gesetzlichen Vorgaben bis jetzt, wir impfen gegen Grippe, aber auch gegen Covid-19.
Ali bringt mit dem Impfangebot eine wichtige Erweiterung in unsere Apotheke. Mit seiner ruhigen Art und seiner Fachkompetenz schafft er Vertrauen und Sicherheit. Für uns als Team ist er ein echter Mehrwert.
Aber Benjamin, dieses Apothekenimpfen-Ding, das ist ja eine Folge von Corona. Das haben doch Jens Spahn und Karl Lauterbach eingeführt. Was ist daran jetzt revolutionär?
Die Kommentare unter dem Video, das ist das, was ich dir zeigen möchte. Denn die sagen viel über die Stimmung im Land. Wir lesen euch eine lange Liste vor.
Bitte Satire als solche auch markieren. Danke!
Gibt es neben euch auch einen Bestatter, der nicht überlastet ist? Frage für einen Freund.
Gibt es auch Bratwurst?
In der Online-Apotheke droht mir nicht so eine Gefahr.
Ich habe zwar keinen Termin bei euch, möchte ihn aber trotzdem absagen.
Wusste ich, interessiert mich aber nicht.
Niemals. Nein, Bruder, ich hole mir lieber ein echtes Rubbellos beim Lotto, denn dort kann man nur 1 Euro verlieren.
Warte, spontan? Nein. Nach kurzer Überlegung? Nein, danke. Und nach längerer Überlegung? Niemals. Denn ich entscheide mich, gesund zu bleiben.
Geil. Der Impfzwang hat bei den Deutschen zu einer tiefen Skepsis gegen Impfungen geführt. Zu einer Skepsis gegenüber der Schulmedizin und zu einer enormen Skepsis gegen Medien und Politik. Und ja, das hat enorme politische Kraft.
Das Entscheidende war die Zerstörung der Gemeinschaft. Geimpfte und Ungeimpfte wurden in 2 Lager aufgeteilt. Die einen waren die Guten, die anderen waren die Bösen.
Die guten Geimpften wurden mit ein klein wenig Bürgerrechten belohnt. Die meisten von ihnen leben vermutlich heute noch im Glauben, dass sie das Richtige getan haben und dass wir doch alle ganz gut durch diese Pandemie gekommen sind.
Wenn sie überhaupt noch daran denken. Denn allgemein herrscht doch eine beeindruckende Mauer des Schweigens zu dem Thema. Das wird einfach nicht aufgearbeitet. Da wird auch nicht nach Verantwortung und Fehlern gefragt. Da wird ja nicht einmal den 160.000 Toten in Deutschland gedacht. Macht euch das mal klar. Nach offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts sind 161.500 Menschen an oder mit Covid gestorben. Und da gibt es kein Gedenken, kein Mahnmal. Das wird einfach totgeschwiegen.
Die Geimpften wollen es vergessen. Aber wisst ihr, wer es nie vergessen wird? Die Ungeimpften, die Ausgegrenzten, die Bürgerrechtler, die damals gekämpft haben. Sie werden das nicht verzeihen und damit ist die Gesellschaft gespalten.
Also eigentlich eine vorrevolutionäre Situation. Wenn die Gesellschaft nicht so gespalten wäre. Das werden wir uns jetzt weiter angucken. Die Gesellschaft wird im Internet an diesem neuen Stammtisch gespalten, zum Beispiel von Wanderern. Kennt ihr schon Wandern für schwarze Menschen? Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt Gruppen für schwarze Wanderer. Denn Outdoor-Sport ist rassistisch. Schwarze Menschen sind dort nicht willkommen.
Racism and systems of oppression are the cause of the adventure gap in the outdoors. And a lot of people don't understand this. As a person of color, when you go into outdoor spaces, if you are continually shown in many different ways that you are not welcome, it makes it a place that you don't want to be.
Das Video stammt aus den USA, aber diese Ansicht ist auch schon in Deutschland angekommen. Darüber hat der Kanal Emilie Josephine L.E. schon 2023 berichtet.
Der Autosport ist dominiert von weißen Menschen und nicht jeder fühlt sich dort wohl.
Okay, das fängt schon mal gut an. Aber gehen wir weiter.
Ein Grund ist Geld.
Fakt ist, man braucht kein teures Equipment zum Wandern. Turnschuhe an und los. Nicht jeder muss sich Patagonia-Jacken oder Fjällräven-Rucksack kaufen. Sorry, but true.
Außerdem lebt der Großteil der Menschen mit Migrationsbiografie in Deutschland in Städten. Und zwar knapp 60%.
Auf dem Portal fluter.de sehen wir dann eine schwarze Wandergruppe aus Berlin. Black Canary heißt sie. Und sie wurde von einer Gruppe, von einer Reporterin besucht.
Wenn man keine schwarzen Freunde hat, kann es ziemlich einsam sein. Wandern, Bouldern oder Yoga sind weißdominierte Sportarten. Der Club Black Canary will das ändern. Heute nehme ich zum ersten Mal am Black Canary Outdoor Club teil, einem Sportangebot in Berlin für schwarze Flinter. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nichtbinäre, Trans- und Agender-Personen.
Ich muss sagen, ich beobachte solche Gruppen seit längerer Zeit.
Das glaube ich.
Also immer, wenn sie mir unterkommen, dann lese ich mir das durch, was sie so wollen und was die Kommentare sind. Und weißt du, was man sich da auch findet in den Kommentaren? Da wird dann gefragt, wie schwarz man denn sein muss. Reicht es also, wenn ein Elternteil schwarz ist und das andere weiß? Also bin ich in Ordnung, wenn ich hellbraun ist? Warum die Leute sowas fragen? Na, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie von dunklen Schwarzen diskriminiert werden, weil sie nicht dunkler genug sind. Mhm. Es gibt also Hautfarbendiskriminierung unter Menschen mit dunkler Hautfarbe. Wer hätte es gedacht? Ich hätte es gedacht. Denn Leute, die einen schwarzen Flinter Wanderverein gründen, wollen damit angeblich schwarze Menschen stärken. Was sie aber tun, ist eine Teilung zu verstärken. Und das ist das große Ding des neuen deutschen Antirassismus. Laut, anspruchsvoll und immer in der Opferrolle.
Als schwarze Frau bei Deutschland sucht den Superstar, muss ich die ganze Zeit Code switchen. Unter schwarzen Menschen bedeutet Code switchen, wenn man in der weißen Mehrheitsgesellschaft rausgeht und dort anders spricht, als man es sonst tut. Man passt sich an den Slang bzw. an die Redensart von weißen Menschen an, um von ihnen nicht als unprofessionell, als Ghetto oder eben als weniger gebildet zu wirken.
So funktioniert der neue deutsche Antirassismus und Antikolonialismus. Er schwappte aus den USA nach Deutschland und sorgt hier wie dort für Abgrenzung zwischen Hautfarben. Schwarze Deutsche, die sich separieren und der Mehrheitsgesellschaft Vorhaltungen machen.
Genau der Mehrheitsgesellschaft, die sie einst hier aufgenommen hat, die ihnen Schutz und Arbeit gegeben hat, die ihnen Bildung gegeben hat, Chancen und Teilhabe. Aber das reicht ihnen natürlich nicht. Jetzt machen sie genau diese Gesellschaft dafür verantwortlich, dass ihre Opas und Uropas nicht den Physik-Nobelpreis gewonnen haben. Dass es ihnen heute in Deutschland angeblich nicht gut genug geht. Dass sie hier alle Chancen gehabt haben? Egal.
Und wisst ihr was? Diese permanenten Vorwürfe von Rassismus werden nicht dazu führen, dass die Gesellschaft zusammenwächst. Durch Vorwürfe und staatliche Demokratieförderung wird keine neue Gesellschaft entstehen. Die Gräben werden sich vertiefen.
Die Gräben zwischen den Hautfarben vertiefen sich, die Gräben zwischen den Religionen vertiefen sich. Und das reicht natürlich nicht, denn eine ganz besondere Spaltung braucht es natürlich unbedingt obendrauf. Und dafür haben wir die ARD.
Oh, und jetzt schreit ihr wieder alle Männer Hass? Warum seid ihr denn so hysterisch? Seid ihr schlecht gebumst? Lacht doch mal wieder, Jungs, dann seht ihr viel schöner aus.
Nicht alle Schwänze, aber immer ein Schwanz. Immer ein Schwanz, einfach immer ein Schwanz. Nachts im Dunkeln auf den Heimweg haben wir immer noch Angst. Immer noch Angst, einfach immer noch Angst.
Das waren Caroline Kebekus und Lady Bitch Ray, neulich in der ARD. Zwei Frauen, die über Diskriminierung und Benachteiligung von Frauen singen. Beteiligt waren auch die Künstlerinnen Maribou und Ebo.
Kennt ihr nicht? Solltet ihr unbedingt kennen. Caroline Kebekus ist eine professionelle Prangerfrau. Sie prangert an und das bringt ihr ein Gehalt von 38.500 Euro.
Das ist stark.
Pro Sendung. Das ist sehr stark.
Boah.
Lady Bitch Ray hat mit Steuergeld studiert, als Stipendiatin der Linksparteistiftung Rosa Luxemburg. Ihre Doktorarbeit hat sie über das Kopftuch bei muslimischen Frauen geschrieben. Später forschte sie dann zur Selbstdarstellung muslimischer Frauen in Social Media. Und sie war eine der Auserwählten der Bundesversammlung. Sie nahm also an der Wahl des Bundespräsidenten teil, des deutschen Staatsoberhaupts. Wirklich berühmt ist sie aber für jahrelange obszöne Rap-Texte. Und sie nennt es Feminismus.
Und diese anderen, Ebo und Maribou.
Ebo rappt unter anderem zu Querfeminismus und wurde Band des Monats des Goethe-Instituts Frankreich. Und Maribou ist eine von den neuen deutschen Rapperinnen.
Wie Sabrina Settler.
Nein, eher wie eine perverse Version von Bushido. Also, ich weiß nicht, wie viel du dich mit neuem deutschen Frauenrap à la Ikimel und Co. beschäftigst.
Gar nicht.
Ich will das jetzt nicht zitieren, aber es geht grundsätzlich um Geschlechtsorgane.
Ah.
Es sind auch keine Wörter, die ich zu meinem normalen Sprachgebrauch zählen möchte. Man könnte das Werk übrigens auch männerfeindlich nennen. Kunsthistorisch vermutlich eine Antwort auf den aggressiven Männerrap, der Frauen abgewertet hat. Und jetzt gibt es also einen Frauenrap, der Männer abwertet. Das hat es definitiv gebraucht für die Gleichberechtigung. Das ist nämlich wirklich deren Gedanke.
Ja, ja.
Das ist deren Gedanke, Leute. Sie meinen, dass sie jetzt auf die Männer einprügeln müssen, weil angeblich die Männer früher auf sie eingeprügelt haben. Das ist übrigens auch gar nicht mal so unwahr. Also man kann jetzt so aggressiven Rap stehen, wie man möchte. Es ist eine Kunstform, ob man das richtig findet, nun ja. Aber zu meinen, dass die Welt besser wird, weil man das Gleiche jetzt macht, und zwar noch härter gegen Männer, weiß ich nicht, ob das zu irgendwas führt. Aber genug der Worte, wir hören jetzt nochmal in dieses Lied rein, was bei der ARD gesungen wurde.
Es sind nicht alle Männer, aber es ist immer ein Mann. Doch keiner von ihm war es, sie am weißen Westen an. Jeder meiner Freundin hat die Scheiße mal erlebt. Aber niemand ist ein Täter und ich frag mich, wie das geht.
Ich fasse das zusammen, jeder Mann kann Täter sein. Selbst wenn sie alle behaupten, sie seien es nicht, glaubt denen nicht. Und dieser ganze Kebekus-Auftritt hat natürlich einen Hintergrund. Es ist ein Kommentar zur Colin-Fernandes-Debatte.
Genau zu der Debatte, die eine klare Trennung von Frauen und Männern hergestellt hat. Auf der ersten Kundgebung am Brandenburger Tor sollten Männer bitte aus der ersten Reihe der Kundgebung verschwinden, denn die war nur für Frauen und sogenannte Flinterpersonen.
Männer waren im öffentlichen Diskurs nur geduldet, wenn sie sich in den Dreck werfen und sich für ihre Mitmänner schämen, sich für ihr Geschlecht sogar entschuldigen.
Denn jetzt war es ja wirklich genug. Erst der Vergewaltiger Luke Mockridge, dann der Triebtäter Till Lindemann und jetzt der perverse Christian Ulmen, der Deepfakes von seiner Frau erstellt und gepostet hat.
Gibt's nur ein Problem. Luke Mockridge hat niemanden vergewaltigt. Das ist die juristische Sachlage. Till Lindemann hat keine Frau mit Drogen absichtlich bewusstlos gemacht und sich an ihr vergangen. Da ist nichts übrig geblieben, außer geschundenen Karrieren und Rufmord. Ja, und bei Christian Ulm?
Oh, da gibt's Neuigkeiten.
Ist er verurteilt?
Nein.
Sitzt er in Untersuchungshaft?
Nein. Es gibt 3 Neuigkeiten. Oh. Erstens, Christian Ulmen hat womöglich eine neue Freundin. Er wurde auf Mallorca mit einer Frau gesehen und fotografiert.
Das ist aber keine gute Nachricht für Colin Fernandes. Sie hat ja jetzt mehrere Wochen schmutzige Wäsche gegen ihn gewaschen, offensichtlich mit dem Ziel, ihn gesellschaftlich zu ächten und zu zerstören. Und jetzt zeigt sich eine andere Frau öffentlich mit ihm. Übel. Aber was ist denn die zweite Nachricht?
Staatsanwaltschaft Itzehoe will Fernandes Fall nach Potsdam abgeben. Die Ermittlungen im Fall Fernandes sollen in Potsdam weitergeführt werden. Laut Staatsanwaltschaft Itzehoe gibt es Hinweise, dass mögliche Tatorte sich dort befinden.
Bitte? Das ist ja dann schon die 3. Staatsanwaltschaft.
Das ist richtig. Also die Berliner Ermittler wollten den Fall nicht bearbeiten und haben ihn deswegen nach Itzehoe geschickt. Da versandete der Fall dann. Die Behörden haben gesagt, dass Colin Fernandes keine Hinweise auf Straftaten geliefert habe. Unter dem öffentlichen Druck hat Itzehoe die Ermittlungen dann wieder aufgenommen, nur um sie jetzt an Potsdam abzugeben. Das klingt wirklich nicht danach, als wenn da irgendwer scharf drauf ist, den Promi Christian Ulmen zu verfolgen und öffentlich zur Strecke zu bringen. Das klingt eher danach, als wenn die Ermittler den Fall möglichst weit weg haben wollen von ihrer eigenen Zuständigkeit.
Das ist ja auch keine gute Nachricht für Colin Fernandes, ne? Aber ich meine, die wollte ja ohnehin, dass der Fall in Spanien vor Gericht kommt, weil ja angeblich die spanischen Gesetze und Gerichte viel besser im Frauenschutz sind. Was ist denn daraus geworden?
Das ist die neueste Nachricht. Das ist die 3. Nachricht.
Und die ist bestimmt gut?
Nein.
Ah.
Gericht auf Mallorca gibt den Fall Ulmen nach Deutschland ab. Das zuständige Gericht in Palma de Mallorca erklärt sich für nicht zuständig. Die Anzeige von Colin Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen beziehe sich auf mutmaßliche Taten auf deutschem Hoheitsgebiet. Und jetzt rate mal, wohin die Spanier den Fall abgeben.
Itzehoe?
Richtig. Und Itzehoe sagt dann gleich, nee, zu uns bitte nicht. Also ich weiß ja nicht, wie das ablaufen wird. Im besten Fall reicht Itzehoe die spanischen Unterlagen gleich nach Potsdam weiter. Aber im schlimmsten Fall sagt Itzehoe, nee, liebe Spanier, kümmert euch mal drum, das ist woanders, sucht mal weiter.
Wir gehen jetzt erst nach Berlin.
Richtig.
Aber das ist ja alles auch irgendwie relativ schlecht für diese Colin-Fernandes-Bewegung. Ich meine, was sagt man dazu? Da bin ich doch sprachlos.
Das ist nicht schlimm. Du sollst ja auch nichts sagen.
Nicht alle Männer. Wisst ihr, wer die guten Typen gerade sind? Die bei, wenn wir sagen, alle Männer einfach das Maul halten. Die einfach das Maul halten und da akzeptieren, dass die da jetzt durch müssen. Dass wir jetzt verallgemeinern ohne Ende. Das sind die guten Dudes, die dann nicht sagen, ja, aber jetzt, Achtung, es ist jetzt nicht wirklich, ja, ist vielleicht nicht jeder, aber jetzt ist nicht die Zeit, das zu sagen. Fresse halten.
So nämlich, Fresse halten.
Würde ich ja gerne. Aber meine Sorge ist, die darüber berichten, sagen einfach nicht das Richtige. Und dafür habe ich auch einen Beleg. Ja? Der Twitter-Account _horizont_, der hat eine Sammlung erstellt und schreibt dazu, diese Collage zeigt das Ausmaß der Desinformationskampagne. Auf der linken Seite sieht man sämtliche bisherigen Korrekturen der ARD zum Fall Fernandes. Auf der rechten Seite sieht man weitere ARD-Beiträge, die noch korrigiert werden müssen. Das ist ein massiver Skandal.
Ihr seht 5 Richtigstellungen der Tagesschau. 5-mal haben sie die Debatte also falsch wiedergegeben. Und rechts seht ihr 7 weitere Beiträge, die möglicherweise ebenfalls falsch sind.
Und vermutlich gibt es dutzende Kanäle der Öffis, die den Fall nicht richtig darstellen. Denn an Christian Ulm haben sich so viele Social-Media-Kanäle beteiligt und arbeiten die eigentlich möglicherweise sauberer als die Tagesschau? Korrigieren die ihre Darstellung? Auch eine Frage. Oder kann es sein, dass die Öffentlich-Rechtlichen selber zu Fake-Schleudern werden? Dass sie Christian Ulm erst mit Dreck beschmeißen, in dem Wissen, dass der hängen bleibt. Und dann so tun, als würden sie den Dreck widerrufen, wenn sie von Zuschauern oder Anwälten darauf hingewiesen werden.
Und fertig ist die Deutschlandstimmung. Männer, denen nichts nachgewiesen werden konnte, bleiben für immer beschmutzt. Und Männer, denen etwas nachgewiesen wurde, gewinnen das RTL-Dschungelcamp. Wahnsinn.
Aber wir sagen euch, was das Verrückte daran ist. Divide et impera.
Genau das ist es. Bislang konnte man ja meinen, hier braut sich gerade etwas ganz Revolutionäres zusammen. So viel Unrecht, so viel Schwachsinn in einem Land, da muss es ja zur Revolution kommen. Aber nein,
teile und herrsche. Wer sagt denn, dass sie da oben das wirklich juckt? Dass die ein Problem mit der Spaltung der Gesellschaft haben?
Der Wahlprotest um Timmy Hope. Ist denen natürlich egal. Minister Backhaus macht den Kümmerer, der Bundespräsident reist an, aber am Ende hoffen sie, dass das Tier schnell stirbt und die 100 Demonstranten endlich Ruhe geben.
Die Schwarzen beschuldigen die Weißen des Rassismus, die Weißen fühlen sich beleidigt und finden die Schwarzen ab morgen dann wirklich doof.
Frauen schlagen sich heute auf die Seite von Colleen und erwarten von ihrem Mann zu Hause, dass er sich schämt.
Und damit nicht genug. Erst kam der Angriff auf Israel, dann kam das israelische Vorgehen in Gaza, jetzt der Iran und der Libanon und wieder streiten sich alle ganz wunderbar. Die Masse der neuen Medien wird gespalten und gemeinsamer Protest ist schwierig.
Das ist doch das Problem. Wenn alle immer meinen, dass sie alles wissen und der andere etwas anderes denkt, dann weiß der andere nichts. Wer nichts weiß, ist dumm. Mit dem muss ich mich auch nicht mehr unterhalten. Der wird dann aus dem Diskurs ausgeschlossen.
Und so haben wir eine abgestumpfte Gesellschaft. Misstrauisch gegenüber den Mitmenschen, mit Angst, die eigene Meinung zu sagen und unfähig, über Politik zu diskutieren.
Nicht das beste Argument wird sich dann durchsetzen, sondern der, der es am lautesten und unverschämtesten vorträgt.
Wenn Sie und Ihre Freundinnen der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann wäre ich jetzt wieder frei.
Oh Gott, Emilia, was macht die eigentlich heute?
Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, die lacht heute noch über uns, dass sie 3,5 Jahre im Bundestag saß und da 10.000, 15.000 Euro kassiert hat. Und heute macht sie irgendwas mit also, Ausland wahrscheinlich.
Ich bin mir fast sicher, falls die Grünen in der Regierung mal wieder sitzen sollten und dreimal auf Holz geklappt, dass das nicht passiert, dann sitzt sie sofort wieder im Bundestag.
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, die hat jetzt einfach einen anderen Lifestyle gefunden und die haben dann neue Leute, die auch keine Ahnung haben. der ehemalige Vorsitzende hier, Timon Sienius, der sich auch immer schon diskreditiert hat, während er bei der Grünen Jugend war, sitzt jetzt im Deutschen Bundestag, hat überhaupt keine Ahnung. Wisst ihr was, Leute? Ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass man jungen Leuten nicht zuhören sollte. Da streite ich mich auch hin und wieder mal mit Kollegen von Kontrafunk. Da haben wir auch eine ehemalige Lehrerin, die sagt natürlich die Jugend und man muss ihnen zuhören. Es gibt sehr vernünftige. Ich sage euch, nein, politische Entscheidungen müssen von Erwachsenen getroffen werden. Und gerne auch von Erwachsenen, die schon ein bisschen Lebenserfahrung haben. Was ich nicht brauche, sind 14-, 15-, 16-Jährige. Da gibt es übrigens gerade eine aktuelle kleine Kontroverse von der deutschen Pop-Rock-Band Matzen. Vielleicht kennst du die.
Die habe ich schon mal gehört.
Habe ich auch ganz gerne gehört, als ich noch sehr jung war, vielleicht 19, 20 Jahre alt. Eigentlich eine ganz nette Band. Aber die hat ein Video gepostet, wo Kinder im Vorschulalter in etwa dann sagen, was mir wirklich Angst macht, ist, wenn Menschen mit anderer Hautfarbe geärgert werden. Das finde ich total blöd. Wie kommen die denn darauf? Unter den Kommentaren wurde da natürlich gepostet, wieso indoktriniert ihr kleine Kinder? Und genau das ist der Fall. Sie indoktrinieren kleine Kinder. Die sagen den kleinen Kindern, dass es ganz schlimm ist, wenn andersfarbige Menschen gemobbt werden und das in Deutschland ein Riesenproblem ist. Das ist die Scheiß-Indoktrination. Und das finde ich total daneben.
Und zwar auf allen Ebenen. Ich habe auch bei Recherchen zu dieser Sendung mir Videos angeguckt. Ich suchte was über Energiewende und erneuerbare Energien. Weißt du eigentlich, wie viele Kindervideos existieren, die dir die Energiewende erklären? Ob Kika oder ZDF, RTL Plus und was weiß ich. Und die gehen natürlich alle genau in die gleiche Richtung. Das ist schmutzig, das mit der Kohle, das ist schmutzig. Und da kannst du irgendwann nicht richtig atmen. Und deswegen brauchen wir diese großen Windmühlen. Die sind nämlich toll.
Genau richtig. Seit dem Vorschul- und Kindergartenalter erzählen sie denen, was die zu denken haben. Und dann gehen die mit 20 in den Deutschen Bundestag und denken auf einmal selber. Tun sie nämlich nicht. Und bei der Grünen Jugend denken sie nicht selber. Und bei den Jusos denken sie nicht selber. Sie denken überhaupt nicht selber. Und deswegen halte ich von diesen Jugendorganisationen rein gar nichts. Ich war selber Teil dieser Jugendorganisation. Ich war im Landesvorstand einer von derer. Und ich weiß, dass wir damals auch nichts wussten. Und die Leute, die damals nichts wussten, wissen heute auch nicht viel mehr und sind heute aber Bürgermeister und Abgeordnete. So, und jetzt halte ich fest, habe ich heute nicht verwendet, hat nicht reingepasst, passt vielleicht auch die nächsten Wochen nicht rein. Es ist ein Beitrag von ZDF Info und die besuchen eine Kita in Dänemark. Und da werden die Jungen auf sanfte weibliche Eigenschaften geprägt und die Mädchen auf mutige männliche Eigenschaften. Also es werden Klischees gebildet, Männer, Jungs sind mutig und setzen sich zur Wehr. Dann siehst du also die Mädchen, wie sie in einem Kreis sitzen und ganz laut schreien, damit sie wehrhaft werden und laut werden und mutig werden. Und dann siehst du die Jungs und die müssen sich mit Salbe einstreichen, die müssen sich bei der Hand nehmen, sich in die Augen gucken und sagen, ich schätze dich sehr, du bist ein toller Mensch. Psychoscheiße! Und diese ganze Psychoscheiße machen sie mit unseren Kindern und dann freuen sich über die Wahlergebnisse. Aber noch sind unsere Kinder ja resistent, das sieht man in den Wahlergebnissen. Da ist bloß ein Teil ins Hirn geschissen, die Wähler, die Linken und die Grünen. Dem anderen Teil, ob dem auch ins Hirn geschissen ist, wer bin ich, das zu beurteilen? Aber die Wähler in der AfD, die machen zumindest diese Prägung nicht mit. Und das finde ich richtig krass. So läuft das hier, Leute. Wenn wir mal hinter die Fassaden dieser Demokratie gucken, die wir hier haben, hinter diesen Bildungseinrichtungen, die wir hier haben, dann sehen wir auf einmal, dass das doch ein Haufen Scheiße ist. Ja. Und das ist nicht demokratisch, das ist ein autoritäres System mit Ideologie drin.
Und wenn wir dann noch sehen, wie unser Schulsystem ja auch generell, was Ansprüche angeht und Abschlüsse angeht, weiter nach unten geht, wird das ja nicht besser. Und die kriegen ja deswegen nicht unbedingt bessere Abschlüsse. Oder vielleicht irre ich mich ja auch und sie kriegen schlechtere Abschlüsse, die aber besser dargestellt werden als meine damals. Ich weiß es nicht. Aber dass das Bildungssystem gerade auf dem Weg abwärts ist, gerade in Großstädten, aber nicht nur, ist ja kein Geheimnis.
Weißt du was? Ich habe gerade neulich an meinen alten Lehrer gedacht. Bei dem hatte ich Deutschleistungskurs und der war begeistert von mir. Ich habe tolle Texte geschrieben, wir haben zusammen alle möglichen Fahrten unternommen, nach Polen, dies, das, jenes. Und wenn der heute wüsste, wer ich heute bin und was ich heute mache, dann bin ich mir sicher, dass er sich für mich schämen würde. Und wissen Sie was, Herr Doktor? Ich schäme mich für Sie. Weil sie ein absoluter SPD-Vogel sind. Und ich bin mir sicher, dass sie heute noch ein SPD-Vogel sind und noch heute ein Systemling sind. Das ist gar kein Vorwurf. Ich würde jederzeit gerne mich wieder mit ihnen treffen und dann quatschen mal. Können auch gerne diskutieren, wenn sie wollen. Aber ich weiß, wo sie drin gesteckt haben und ich bin sicher, dass sie da immer noch drin stecken. Das sind Leute, die im System aufgewachsen sind, die das System verstanden haben und davon profitiert haben, auch durch ihre Parteimitgliedschaft oder ihre Interessen profitiert haben und so nach oben gekommen sind. Und da habe ich echt wenig Begeisterung für. Habe ich wirklich wenig Begeisterung für.
Ich glaube, dass traditionell Lehrer immer schon sehr links waren und irgendwann kam Linksgrün dazu.
Ja,
also so ist ich es. Weiß, bei meinen Lehrern, die sind auch natürlich, eigentlich alle SPD.
Natürlich. Naja. Wir wussten genau einen Lehrer im ganzen Kollegium, dass der CDU ist und den haben wir immer Nazi genannt.
Ja, stimmt. Das war bei uns auch ein Geschichtslehrer und der hat immer besonders viel Zweiter Weltkrieg gemacht.
Du, hier Andreas T., Verfassungsschützer, der rein zufällig dabei gewesen ist, als einer der NSU-Morde passiert ist. Ne? Ja. Rein zufällig saß er da im Internetcafé, als jemand erschossen wurde. Er hat den Schuss aber leider nicht gehört. Er hat auch die Leiche am Boden nicht gesehen. Und er wurde in seiner Schulzeit übrigens Hitler genannt. Ja. Und die ganze Geschichte erzähle ich dann und sage so zu meiner Frau, also es gibt schon echt auch Probleme im Verfassungsschutz, wenn derjenige, der in der Kindheit Hitler genannt wurde, heute beauftragt ist, Nazis zu beobachten und in der Szene zu ermitteln. Sagt meine Frau zu mir, das ist doch schön, wenn jemand sein Hobby zum Beruf macht.
Ja, sie ist sein ganzes Leben lang darauf vorbereitet.
Ja.
So Freunde, wir kommen mal zu euren Kommentaren und E-Mails, denn ihr habt auch wieder fleißig mitdiskutiert unter der vergangenen Folge. Vielen, vielen Dank dafür. Macht das gerne auch hier wieder und schreibt uns ansonsten eine E-Mail an redaktion@basta.berlin. Ich lese mal was vor von Helden und so weiter. Da steht, ganzheitlich gesund denken und handeln. Wir hatten ja, glaube ich, im Mittelteil hatten wir mal kurz über Gesundheit gesprochen. Und schreibt, ich denke, das ist vor Jahrhunderten erfolgreich gemacht worden und vor allem die arme Bevölkerung hat so gehandelt und musste so handeln, was oft ihr Glück war. Dann steht hier noch, es gibt auch viele Heilpflanzen. Hier übrigens, man muss sich nur damit auskennen, weil vielfach importieren wir irgendwelche teuren Heilpflanzen, obwohl vieles im Wald oder im Garten wächst. Und das stimmt. Ein Tee aus dem Garten mit frischer Kamille. Schwöre ich drauf. Das ist geil. Ja. Vielen Dank dafür. Dann haben wir, ja, Major Blechdüse schreibt, bei SNA hattet ihr dreifach so viele Abonnenten. Wieso habt ihr nach 4 Jahren immer noch so wenige? Ihr habt 10-mal so viele Abonnenten verdient. Was läuft denn hier schief?
Ja, das weiß ich auch nicht. Übrigens ein Patrone der Freiheit.
Oh, schöne Grüße. Ja, ich kann dir das natürlich erklären. Mhm. Bei SNA gab es auch einmal im Jahr die Panzerolympiade. Das war natürlich ein Zuschauermagnet.
Stimmt, da hast du recht.
Ja, das waren aber andere Zeiten. Also ich kann mich erinnern, dass meine erfolgreichsten Videos bei SNA News damals über 200.000 Klicks hatten. Das waren Interviews. Damals war die Zeit so, dass alle sich versucht haben, irgendwo zu informieren. Und diese Bewegung der Bürgerrechtler, der ihr auch angehört, die ist gewachsen und die Leute haben wirklich den ganzen Tag an den Lippen von anderen Leuten geklebt und sich selber eine Meinung gebildet. Das war tatsächlich eine Form von revolutionärer Stimmung.
Ja.
Und jetzt vergleicht mal die Stimmung, wie sie da war, mit der Stimmung von heute. Wo sind denn heute Montagsdemonstrationen, wo im ganzen Land Hunderttausende auf die Straße gehen? Deswegen glaube ich auch nicht eine Sekunde, dass Sebo Bormann von Emden nach Berlin fährt und irgendwas erreichen wird.
Überrasch mich.
Wenn er mehr als 150 Autos zusammenbekommt, würde es mich fast schon überraschen. Irgendwo muss es ja anfangen. Das ist nämlich das Problem.
Ja, genau.
Jetzt werden wir gefragt, was denkt ihr darüber? Wir haben uns jetzt versucht, nicht drüber lustig zu machen, aber wir haben auch realistisch gesagt, wir glauben nicht, dass da was passiert. Aber irgendwo fängt es ja an. Ja. Und in Irland brodelt es ja wohl auch gerade ziemlich heftig wegen der Benzinpreise. Mhm. Und diese Benzinpreise könnten ja wirklich ein Thema werden, wenn sie einhergeht mit der allgemeinen Inflation.
Mhm. Dazu passt vielleicht von wegen Kraftstoffe ein Kommentar von Dirk, den ich sehr spannend fand. Zum Thema Kraftstoff. Spanien wollte aufgrund der Benzinpreise die Mehrwertsteuer darauf senken, weswegen die EU dagegen gedroht haben soll, dass dies nicht zulässig wäre, denn es dürfe keinerlei Maßnahmen durchgenommen werden, was fossile Energie bezahlbar machen würde. Könntet ihr diese Meldung mal bitte prüfen, ob das echt ist?
Hab ich. Ist echt und nicht nur Spanien, auch Polen, die haben das Gleiche gemacht. Die EU sagt, was macht ihr da gerade? Was? Die Leute sollen? Nö.
Ja, ja. Ich glaube allerdings noch nicht, dass es zu einer Strafe gekommen ist. Hm. Ja, genau.
Und zur Not einfach 18 Milliarden Euro einbehalten, bis die Regierung gestürzt wird.
Oh ja.
Das ist ja auch so eine Nummer. Wir werden heute gar nicht über Orbán, wir werden heute nicht über Ungarn sprechen. Haben wir am Montag schon ein bisschen gemacht, richtig. Aber ist schon eine geile Nummer. Also vor allem, ich hätte heute dann auch nochmal Artikel gezeigt, wo Journalisten vom Spiegel oder eben auch vom ZDF genau beschreiben, wie das jetzt alles funktioniert, wie das passiert ist. Es ist irgendwie, hinterlässt es schon sehr faden Beigeschmack. Womit ich nicht sagen möchte, dass 70% oder 68% der Ungarn sich komplett haben manipulieren lassen. Da war sicherlich eine Wechselstimmung gegen Orbán nach 16 Jahren drin. Aber es hat auf jeden Fall einen Teil beigetragen. Und von Zelensky habe ich jetzt gerade gehört, dass bis Ende des Monats dann doch die Druzhba-Pipeline auf einmal wieder repariert sein wird.
Ach was.
Was man jetzt seit Januar irgendwie nicht so richtig geschafft hat, wird dann demnächst passieren.
Na, der war doch auch am Dienstag beim alten Fritz im Kanzleramt mit allem Pomp empfangen worden.
Ja, eine Militärpartnerschaft zwischen Deutschland und der Ukraine wird da ins Leben gerufen.
Das hat uns doch gefehlt.
Hast du noch eine E-Mail dabei?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja gesagt am Montag, dass es wichtig ist, dass wir alle auch wieder kritikfähig sind.
Mhm.
Zum Glück gab es keine Kritik. Damit hätte ich mich ungern auseinandergesetzt. Aber eine schöne E-Mail kam von Simone und Tom. Durch den Medienfuzzi, den wir allerdings inzwischen nicht mehr schauen, sind wir via Dirk Sattelmeier auf den Rechtsstaat von Kontrafunk gekommen.
Aha.
Seitdem begeisterte Stammhörer. Trotzdem sind wir erst gestern zufällig auf Buster Berlin gestoßen.
Ach was.
Völlig unverständlich, da der Podcast ja schon sehr lange läuft. Mhm. Die Sendung hat uns ziemlich beeindruckt. Wir können uns vorstellen, dass extrem viel Arbeit drinstecken muss.
Das ist so. Und herzlich willkommen in der Buster Berlin-Gemeinde.
Ja.
Ja, klasse.
Ja, das ist toll. Ja, also ist auf jeden Fall immer eine Herausforderung und wir geben uns immer redlich Mühe, dass das auch wirklich vernünftig ist.
Sie haben sich redlich bemüht.
Wir bemühen uns redlich und wir wollen das auch noch lange weitermachen. Wir machen es auch schon lange. Wir machen das jetzt schon seit 6 Jahren.
Ach, Wahnsinn.
Aber ich finde, dass wir wirklich wie Wein sind. So, irgendwann kippt er halt mal, aber bis dahin wird er immer besser.
Manchmal wird er sauer.
Ich bin doch gar nicht mehr so sauer die letzten Wochen gewesen, aber langsam kickt es hier wieder.
Manchmal bist du sogar ganz lieblich.
Richtig. Also es wäre auch toll, wenn ihr unsere Arbeit, unseren Lebenswandel weiter unterstützen könnt. Mit freigebigen Zuwendungen, das sind also Schenkungen. Es gibt keine direkte Gegenleistung. Ihr macht es einfach, weil ihr uns persönlich und menschlich schätzt. Das ist möglich per PayPal und per Banküberweisung.
Alles zu finden, entweder hier unter dem Video verlinkt oder auf basta.berlin. Und da gibt es auch noch was auf dieser Webseite, nämlich unseren Webshop. Grüße an die Michi. Da gibt es unter anderem hier unsere Die Rente ist sicher-Shirt und vieles andere mehr. Guckt da sehr gerne mal rein. Ja, und ansonsten auch nochmal gesagt, unsere E-Mail-Adresse redaktion@basta.berlin, wenn ihr uns was schicken wollt oder.
Ja, Patrizia hat auch geschrieben, da geht es um den teuren Spargel. Lieber Benjamin, wenn du den Spargel für 60 Euro das Kilo nicht kaufst und viele andere ihn auch nicht mehr kaufen, weil man immer mehr aufs Geld guckt, dann landet der Spargel bei der Tafel. Und die Bürgis, wie du sie immer liebevoll nennst, und andere Bedürftige kriegen das dann für ein Apfel und ein Ei. Genauso wie mit dem Rindfleisch für 70 Euro und Schalen Himbeeren und vielleicht auch bald die Erdbeeren. Also während die arbeitende Bevölkerung bei den Preisen alles abwiegt, was man sich noch leisten kann oder will, kriegen diejenigen, die man mit seiner Arbeit mitfinanziert, dann günstig hinterhergeworfen, meint Patrizia.
Ich glaube aber nur am Anfang, weil irgendwann wird davon einfach weniger produziert.
Ja, aber das ist natürlich eine heikle Mail, weil da geht es ja um das Verhältnis zwischen denjenigen, die arbeiten und dafür belohnt werden, dass sie arbeiten, und denjenigen, die das nicht tun. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Also die Gesundheitsministerin Nina Wagen scheint jetzt sehr ernst zu machen. Das heißt, sie will die mitversicherte Ehefrau rausnehmen aus der gesetzlichen Krankenversicherung. Das heißt, Modell, Mann arbeitet, Frau arbeitet nicht, ist aber gleichzeitig bei ihm mitversichert und muss keinen Euro zahlen. Das soll es dann nicht mehr geben. Frau muss sich dann selber versichern, ich sag mal für 250 Euro im Monat. Das mal 12, das sind 3.000 Euro Mehrkosten für dieses Paar. Und jetzt schaut euch mal beispielsweise eine migrantische Ehe an, wo dieses Modell auch häufig ist. Wenn das dann durchgesetzt wird, dann überlegt doch der Mann zweimal, ob er einen Job annimmt, der nicht gut bezahlt wird, weil diese Männer häufig Jobs annehmen müssen oder annehmen, die nicht gut bezahlt sind, dann lohnt sich das für den schon mal gar nicht mehr, wenn dann auf einmal seine Frau bezahlen muss.
Das stimmt allerdings.
Ich vermute, sie werden versuchen, diesen Effekt abzufedern, indem es eine Altersgrenze gibt. Also Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, fallen dann nicht unter diese Regelung. Ja. Also die Mütter von Kindern, die nicht schulpflichtig sind. Aber ab dem 6. Lebensjahr fallen die dann unter die Regel. Das wird aber für Unmut sorgen.
Ja, und da muss man dann die Statistik mal beobachten, in welche Richtung sie sich dann bewegt auf dem Arbeitsmarkt.
So, und dann hättest du nämlich eine negative Anreizwirkung für die Aufnahme von Arbeit.
Ja.
Und zwar ziemlich heftig. Mhm. 250 Euro im Monat musst du dann erstmal zusätzlich verdienen. Also, ja, das wird eine harte Angelegenheit.
Apropos harte
Angelegenheit. Deswegen haben wir übrigens auch beim Thema warme Wohnung.
Ja.
Diejenigen, die ihre Heizkosten selber bezahlen müssen, die haben echt ein Problem damit. Also ich mache mir schon meine Gedanken, wenn ich die Heizung andrehe im Winter in einem schlecht isolierten Haus. Aber Leute, die ihre Heizkosten nicht bezahlen müssen, die sind ganz entspannt und leben im T-Shirt oder im Stringtanger. Ich weiß nicht, was sie anhaben zu Hause. Ich gucke da nicht durchs Schlüsselloch.
Das weiß ich allerdings auch nicht. Aber von wegen, das wird hart. Wir haben ja unseren Roadtrip, das vielleicht abschließend noch im Mittelteil, unseren Roadtrip vor uns in der zweiten Juniwoche. Da fehlt jetzt noch das 6. und letzte Ziel, was wir besuchen werden. Ne? Also fasst doch nochmal zusammen, wo wir sind.
Wir legen los in Bern. Und da erwarten wir die gesamte Schweiz.
Richtig.
Egal ob Zürich oder Schaffhausen, alle kommen nach Bern. Und zwar am Dienstag. Dann am Mittwoch geht es weiter in Innsbruck. Und da erwarten wir die ganze Alpenrepublik.
Richtig.
Gerne auch Italien. Dann fahren wir weiter nach Nürnberg.
Richtig.
Und von Nürnberg geht's nach Weimar. Und von Weimar geht es dann am Samstag, den 20. Juni, nach Würzburg.
Genau, da sind wir beim Kontrafunk-Geburtstag zugegen. Das fängt relativ früh an. Vielleicht kriegen wir ja vorher auch noch ein Treffen mit euch da draußen hin, falls ihr irgendwie nicht bei Basta Berlin, beim Kontrafunk-Geburtstag dabei sein könnt. Aber wie gesagt, wir werden in den nächsten Wochen, und vielen Dank auch für eure E-Mails mit vielen Tipps, wo man sich in den Städten treffen kann, werden das dann in den nächsten Wochen verkünden. Wann ist schon mal klar? In den jeweiligen Städten um 18 Uhr. Und wo, das veröffentlichen wir dann noch. Unter anderem hier und bei Telegram-Kanal, genau.
Das so ist eine Megasause.
Da bin ich sicher. Was meinst du? Drehen wir denn noch ein Ründchen?
Bitte.
So ist es. Wir starten in unseren zweiten Themenblock. Und Basta Berlin ist und bleibt ja auch ein Service-Podcast. Darum unsere Frage, na, am Wochenende schon was vor? Berlin hat wirklich einiges zu bieten. Darum hier unsere besten Tipps für ein paar schöne Stunden in der Bundeshauptstadt.
Wie wäre es mit einem Ausflug zum Flohmarkt? Ein bisschen bummeln, ein bisschen shoppen, vielleicht ein neues Buch oder eine Bluse für den Sommer, noch eine Kleinigkeit essen, leckere Crepes mit Nutella, am Ende noch ein Drink, macht alles in allem 30 bis 60 Euro inklusive Anreise mit der S-Bahn.
Ein Ausflug in die Therme. Einfach mal den Bim-Bam baumeln lassen. Bisschen schwimmen, bisschen dösen. Vielleicht noch ein Prosecco und dann schön angedüdelt in die Sauna. Macht pro Person 50 bis 80 Euro inklusive Anreise mit der S-Bahn.
Klingt traumhaft. Oder aber ein Wochenendtrip zur noblen Villa Borsig. Malerisch auf einer Halbinsel im Nordwesten Berlins. Einfach mal die Natur genießen. Einziger Haken, draußen versammeln sich meist Journalisten und drin wartet Friedrich Merz. Kosten für ein Wochenende 10 bis 14 Milliarden Euro für den deutschen Steuerzahler.
Zumindest nach ersten Schätzungen. Kosten für die Anreise mit der Regierungslimo nicht mit einberechnet.
Die Koalition arbeitet gut, vertrauensvoll zusammen und das Wochenende war in diesem, aus diesem Blickwinkel ein guter Erfolg.
Na, ist doch supi. Die vier von der Zankstelle haben ein Arbeitswochenende hinter sich und es scheint ja richtig toll gelaufen zu sein. Eigentlich ist es ja auch gar nicht so wichtig, wie es dem Land geht, solange Schwarz-Rot ein paar schöne Tage hatte.
Ja, Moment. Könnte ich dann noch eine zweite Meinung hören?
Der Bundeskanzler sagt, das war ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, ob ich das eins zu eins teilen kann, aber es war ein effektives Wochenende. Ihm hat es gefallen, ich war dabei.
Ich fasse zusammen, Merz, Klingbeil und Baas hatten Spaß und Söder war auch irgendwie mit dabei. Und bei der Tagesschau lesen wir am Montag, Spritpreispaket der Koalition. Ist das der Start in ein Reformjahr? Nach tagelangem Streit über die Abfederung der hohen Energiepreise hat die Regierung nun Beschlüsse vorgelegt. Doch viele Fragen zu den geplanten Reformen bleiben offen.
Aber was wurde denn nun genau beschlossen? Es standen ja mindestens ein Dutzend Vorschläge zur Diskussion. Nun, die Koalition hat sich zunächst für zwei davon entschieden. Nummer eins.
Das Wichtigste zunächst vorab. Wir haben eine Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger angesichts der steigenden Spritpreise beschlossen. Wir werden die Energiesteuer, das ist die Mineralölsteuer bei Diesel und Benzin, um ca. 17 Cent pro Liter für zwei Monate senken.
Aha, kurz zu dem Begriff Entlastung. Die Bundesregierung will uns hier nichts schenken. Sie will uns nur einen Bruchteil weniger abnehmen. Übrigens, der Liter Diesel, der lag vor dem Iran-Krieg 50 bis 60 Cent niedriger als heute. Bei Super sind es rund 40 Cent. Das nur zum Vergleich.
Und damit auch Nicht-Autofahrer eine Ahnung davon bekommen, wie sich der Steuerrabatt in der Realität auswirken wird, nehmen wir an, Herr Jopper fährt in seinem Micra 2000 Kilometer in zwei Monaten. Mhm. Das tut er nicht, weil der Micra das wahrscheinlich gar nicht schafft. Ja. Aber wir nehmen das jetzt mal an.
Mhm. Dann sind das bei einem Verbrauch von rund 6 Litern pro 100 Kilometer in etwa 120 Liter. Und wir zeigen euch das auch hier in unserer Grafik. Ich zahle dafür aktuell knapp 270 Euro an der Tanke. Und wie viel will mir die Regierung davon erlassen? Gut 20 Euro.
Oh, und wie viel verdient der Staat trotzdem noch an Herrn Jopper? Steuern und Abgaben belaufen sich abzüglich der großzügigen Entlastung der Regierung in dieser Rechnung auf knapp 120 Euro.
Ich sag mal so.
Du zahlst 370, kriegst 20 Rabatt und zahlst jetzt 120 an den Staat.
Mhm. Naja, vielen Dank für den Zehner pro Monat. Ich will ja jetzt nicht undankbar klingen. Aber erstens zahle ich ja trotzdem mehr als vor dem Iran-Krieg. Und zweitens ist das in Relation dann doch recht wenig.
Wenn es überhaupt so kommt.
Wir erwarten in diesem Zusammenhang, dass die Mineralölwirtschaft diese Entlastung auch direkt und ohne Einschränkung an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergibt.
Lustig. Herr Merz setzt auf das gute Gewissen der Mineralölkonzerne. Das wird bestimmt klappen. Die Bundesregierung ist schon mal optimistisch.
Ja, das ist schön. Der sogenannte Tankrabatt soll vermutlich ab Mai gelten, frühestens. Bin gespannt, wo die Spritpreise dann stehen werden.
Mach dich doch einfach unabhängig davon. Hm. Kauf dir ein Pferd.
Richtig, und einen Acker.
Da kannst du auch Energiepflanzen anbauen.
Toll.
Aber wir haben ja noch eine zweite tolle Maßnahme, die in der Villa Borsig beschlossen wurde. Was war das noch gleich? Der Fokus berichtet.
Parallel setzt die Regierung auf eine zweite Maßnahme, die weniger sichtbar ist, aber für viele Beschäftigte relevant werden kann. Arbeitgeber dürfen bis zu 1.000 Euro steuerfrei als Prämie auszahlen. Diese Zahlung ist freiwillig und hängt allein von der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen ab.
Oh, das ist aber schlecht. Wenn man nicht gerade bei Rheinmetall arbeitet, dürften sich die Unternehmen bei dem Vorschlag nicht gerade vor Freude auf die Schenkel klopfen.
Spannende Frage übrigens, obwohl die rund 1,9 Millionen Beamte in Deutschland auch diese 1.000 Euro steuerfrei bekommen. Die werden ja von Bund, Ländern und Kommunen bezahlt. Das könnte für den Steuerzahler nochmal richtig teuer werden.
Ja, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Was wir aber wissen, eine Mehrheit der Arbeitgeber wird wohl nicht in den Genuss einer, der Arbeitnehmer, nicht in den Genuss einer 1.000 Euro Bonuszahlung kommen. Schon gar nicht die Menschen, die ohnehin schon wenig verdienen.
Ist so eine freiwillige Einmalzahlung dann überhaupt sinnvoll?
Das kommt ganz drauf an, wen du jetzt fragst.
Ich halte das Ganze nicht für wirklich ausgegoren. Das ist kein Konzept, das ist wirklich Flickwerk. Und es zeigt aber auch, in welchem Dilemma die Bundesregierung ist. Sie muss jetzt Prioritäten setzen und das kann sie erkennbar nicht. Sie will alles zugleich haben und macht dafür immer höhere Schulden.
Sagt Friedrich Merz im Juni 2022. Damals hatte die Ampelregierung eine Einmalzahlung beschlossen. Wegen höherer Energiekosten aufgrund der Russland-Sanktionen gab es eine Energiepreispauschale von 300 Euro.
Und Oppositionsführer Friedrich Merz nannte es damals nicht ausgegoren und ein Flickwerk. Stellt sich uns die Frage, wie sehr hat er sich von der SPD denn nun bequatschen lassen, um seine Meinung heute zu ändern?
Aber ich denke, da haben wir auch eine gute Vereinbarung, was den Weg angeht, vereinbart miteinander. Das ist wichtig.
Oder um es mit den Worten von Ralf Stegner, dem Linksaußen der SPD, zu sagen, Wirtschaftsministerin Reiche scheint zu übersehen, dass die Union im Bundestag weder die absolute Mehrheit noch eine parlamentarische Alternative zur Koalition mit der SPD hat. Jedenfalls, solange man nicht die Unterstützung der Demokratiefeinde von rechts außen in Kauf nimmt.
Ach ja, die Demokratiefeinde der AfD. Was sagt denn die Alternative für Deutschland eigentlich zu diesen neuen Maßnahmen? Na, im Deutschlandfunk, da lesen wir, die AfD-Vorsitzende Weidel bezeichnete die zeitlich befristete Senkung des Spritpreises als unzureichend. Zudem komme sie 6 Wochen nach dem Ausbruch des Iran-Kriegs zu spät. Bürger und Unternehmen benötigten beim Benzinpreis eine dauerhafte Entlastung.
Die Partei plädiert für einen generellen Wegfall der CO2-Steuer und eine dauerhafte Senkung von Energie- und Mehrwertsteuer. Dazu möchte ich eins erwähnen. Man könnte ja meinen, die AfD macht das jetzt einfach aus populistischen Krisengründen, aber die Abschaffung der CO2-Abgabe fordert die Partei schon lange.
Absolut. Ja, aber Moment mal, das wären doch jetzt Milliardenverluste für den Bundeshaushalt. Bist du denn verrückt geworden, Benjamin? Das geht ja jetzt bitte wirklich
nicht. Ja. Oder aber niedrigere Energiepreise führen zu mehr Wirtschaftswachstum, zu Standortvorteilen, mehr Produktion und damit steigenden Steuernahmen an anderer Stelle.
Ach ja.
Übrigens, genau dieses Argument höre ich seit Jahren immer von SPD, Grünen und der Partei Die Linke, wenn es darum geht, dass man irgendwem etwas gibt. Also bei jeder Subvention, bei jeder sozialen Maßnahme sagen sie immer, aber das führt zu mehr Wachstum. Wenn es aber um Steuern senken geht, da wird dieses Argument ganz selten verwendet und gehört.
Natürlich. Außerdem gibt es ja auch eine Menge Ausgaben, die wir an anderer Stelle gut und gerne kürzen könnten. Hier für euch unsere Top 4 der Möglichkeiten, Steuergeld wirksam einzusparen. Erstens.
Die deutsche Unterstützung für die Ukraine im Kampf gegen den russischen Aggressor soll im kommenden Jahr weiter steigen. Das zusätzliche Geld sei unter anderem für Artillerie, Drohnen, Panzerfahrzeuge und die Beschaffung 2 Patriot-Flugabwehrsysteme vorgesehen, heißt es aus Regierungskreisen.
Deutschland hat der Ukraine jede Menge Geld zukommen lassen. Medienberichte sprechen von bis zu 80 Milliarden Euro, wobei das gar nicht so einfach rauszufinden ist.
In der Tat nicht.
Ist doch spannend. Ich meine, das müsste doch eigentlich nachvollziehbar sein, wo wir unsere Milliarden hingeben.
Es gibt keine seriöse Schätzung. Da frage ich mich, warum denn nicht?
Also, Waffen wurden gegeben, zivilgesellschaftliche Hilfen wurden gegeben und die Kosten für Ukrainer, die in dieser Zeit zu uns gekommen sind, die sind hier gar nicht mit eingerechnet.
Ja, und wir pumpen weiter unendlich viel Kohle in einen Krieg, der längst verloren ist. Oder zumindest nicht mehr gewonnen wird. Die USA haben sich für ihre Unterstützung wenigstens Rohstoffe und seltene Erden gesichert, wir aber nicht. Diese Zahlungen müssen dringend eingestellt oder zumindest an eine sofortige Verhandlungslösung geknüpft sein. Das spart nicht nur Geld, sondern vor allem auch Menschenleben.
Und das bringt uns zu Punkt 2.
Am Anfang stand das 100 Milliarden Sondervermögen. Doch mit der Grundgesetzänderung sind unbegrenzte Erhöhungen der Verteidigungsausgaben möglich. Welche Projekte sind auf den Weg gebracht? Was hat Priorität und was hat die Truppe schon und was noch nicht?
Fragt Hauptmann Eichmann auf dem YouTube-Kanal der Bundeswehr. Und wir beantworten das gerne. Was ihr allein in diesem Jahr bekommt, das sind 108 Milliarden Euro. Die Begründung, wir müssen kriegstauglich werden.
Wir sagen, nein, das müssen wir nicht. Da mögen die Meinungen auseinandergehen. Man kann gerne darüber diskutieren, ob es die Armee überhaupt braucht und wenn ja, welche Aufgaben sie übernehmen sollte. Im Moment schütten wir allerdings Milliardenbeiträge in ein Sieb und wundern uns, dass kaum was hängen bleibt. Das Beschaffungsamt der Bundeswehr ist ein Fass ohne Boden. Die Kohle versickert und dann heißt es wieder, die Funkgeräte funktionieren leider nicht. So viel Geld für so wenig Nutzen ist blanker Irrsinn.
Stimmt. Und apropos Irrsinn, hier Punkt 3.
Die Windenergie spielt eine Schlüsselrolle in der deutschen Energiewende. Ihr Ausbau könnte nach Meinung vieler noch schneller gehen.
Gesehen bei der Tagesschau. Die Energiewende ist teuer, aber sie ist natürlich auch notwendig. Allerdings gehen auch hier die Meinungen auseinander. Wir haben schon viel dazu berichtet. So oder so ist aber klar, die wetterabhängigen Energien, die kosten dann doch ein kleines bisschen mehr als eine Kugel Eis.
Ja, minimal. Die jährliche Belastung durch Förderung, Netzausbau, Entgelte und Stromverteilung liegt bei rund 50 Milliarden Euro pro Jahr. Nicht eingerechnet sind die notwendig gewordenen Gasreserven, Kraftwerke in Notreserve oder Zukäufe aus dem Ausland, etwa Atomstrom aus Frankreich. Deutschlands Politik wollte einfach zu schnell zu viel. Es fehlen Speichermöglichkeiten und ausgereifte Technologien. Bleiben wir auf diesem Weg, sehen Studien innerhalb der nächsten 15 Jahre Kosten von über 1 Billion Euro auf uns zukommen. Und dreimal dürft ihr raten, wer dafür zahlt.
Ich habe da so eine Ahnung. Und darum nun zu Punkt 4.
Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland. Angefangen hat alles 2015. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel wagte einen mutigen Schritt. Sie ließ Hunderttausende Asylsuchende ins Land und stellte Deutschland damit vor eine große Herausforderung.
Die staatlich finanzierte Deutsche Welle nennt es mutig. Unsere Bewertung fällt da einige Nuancen negativer aus. Die Gesamtkosten für Migration liegen in Deutschland aktuell bei bis zu 60 Milliarden Euro pro Jahr. Hinzu kommen in etwa 20 Milliarden Euro an Bürgergeld für in Deutschland lebende Ausländer.
Diese Gelder nun komplett zu streichen, ist natürlich unmöglich, aber man könnte sie deutlich verringern. Und wer keinen deutschen Pass hat, hier aber über Jahre nichts einzahlt und nicht arbeitet, über den müsste man dann nochmal sprechen. Hm. Vielleicht gehört genau der dann nicht in dieses Land. Ja. Meines Erachtens ist das übrigens eine Debatte, die auf uns zukommen wird. Mhm. Friedrich Merz hat ja schon angedeutet, dass er das selber möchte. Also die neue Aussage gegenüber Syrern, dass 3 Millionen das Land innerhalb von 3 Jahren, dass alle innerhalb von 3 Jahren das Land verlassen sollen, die hat er schon erkennen lassen, worin es vielleicht gehen soll. Mhm. Also man muss ja schon fragen, wer soll gehen, wer darf bleiben? Und da braucht es dann auch mutige Entscheidungen. Ja, die Entscheidung von Frau Merkel, die war das Gegenteil von mutig. Mhm. Sie war verheerend und zwar nicht nur finanziell. Und dass wir genau diese Einwanderung brauchen, etwa für Sozial- und Gesundheitssystem, all das ist eine dicke, fette und widerlegte Lüge.
Ja, das zeigt übrigens auch eine Studie aus Dänemark, im Auftrag gegeben von der sozialdemokratisch geführten Regierung. Die hat vor wenigen Jahren berechnet, wie hoch Kosten oder Nutzen von Einwanderern verschiedener Nationalitäten sind. Und wir haben das für euch mal in dieser Grafik dargestellt.
Und daraus geht hervor, ein Somalier kostet den dänischen Staat pro Jahr netto durchschnittlich knapp 20.000 Euro. Syrer liegen bei über 16.000 Euro, Iraker bei 15.000 und Afghanen bei rund 13.000 Euro. Es gibt übrigens tatsächlich Einwanderer, die mehr beitragen, als sie bekommen. Mhm. Diese Einwanderer kommen aus Deutschland und bringen dem dänischen Staat netto sogar ein Plus von 4.500 Euro.
Über die Jahre rechnet sich das ordentlich. Die angezeigten Beträge dürften in Deutschland aber noch höher liegen, denn bei uns ist das Niveau der staatlichen Zahlungen größer, während Sozialleistungen in Dänemark teils sehr eingeschränkt sind. Auch haben unsere Nachbarn striktere Asyl- und Arbeitsmarktgesetze.
Wie also lautet unser heutiges Fazit? Herr Merz, Herr Klingbeil, wir haben ja eine Menge Sparpotenzial. Zig Milliarden Euro pro Jahr. Und was macht ihr? Ihr gebt Herrn Jopper einen 10er Tankrabatt. Anstatt der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen, sagt ihr den Betrieben, nun zahlt ihr doch euren Mitarbeitern bitte mal 1.000 Euro.
Ja. Einmalzahlungen sind Nonsens. Wir brauchen dauerhafte Hilfen. Wir brauchen einen Plan, wie Deutschland auch dauerhaft konkurrenzfähig bleibt. Und jetzt kommt uns bitte nicht mit Krise, Krise, Krise. Das ist nämlich jetzt der Normalzustand geworden. Und das wird in Zukunft wohl kaum weniger. Herr Merz, Herr Klingbeil, Wir müssen nicht den Gürtel enger schnallen. Wir müssen nur andere Prioritäten setzen. Das fängt beim Krieg an und hört an den Zapfsäulen noch lange nicht auf.
How can we reduce the demand? Because of course the least expensive energy is the energy that is not used.
Von der Leyen will also lieber die Nachfrage senken, denn die günstigste Energie ist die, die gar nicht verbraucht wird.
Genau. Ist der Sprit zu teuer? Sollen sie doch Taxi fahren.
Oder E-Auto. Oder Pferd.
Ja.
Ich glaube, wir kommen mal besser zu unserem heutigen Web-Tipp.
Jawohl.
Und wir sagen es ja immer wieder mit Nachdruck. Ihr müsst nicht unserer Meinung sein, aber wir können ja trotzdem drüber sprechen.
Richtig.
Und es wird ja gerade dann auch interessant, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Mhm. Und beim Thema Nahe Osten, na meine Güte,
ja, ja,
da gehen die Ansichten ja sehr auseinander.
Mhm.
Darf auch so sein.
Darf so sein. Und manchmal kann man ja auch mal hitzig diskutieren. Da wir große Freunde des kontroversen Austauschs sind, da empfehlen wir euch darum heute ein Video auf dem YouTube-Kanal Manova. Die Macher dahinter sind dieselben wie früher beim Rubicon-Magazin, ja.
Vor wenigen Tagen wurde dort eine Interviewrunde veröffentlicht. Das Video heißt Angekündigte Apokalypsen. Dirk Pohlmann, Jürgen Rose, Michael von der Schulenburg im Manova-Gespräch. Ja, ich habe mir das am Wochenende angeschaut und es lief so nebenbei. Ja. Ich fühlte mich ganz interessant informiert. Die Herren teilen ihre Ansichten mit. Aber auf einmal ging es richtig zur Sache, weil Herr Rose und Herr von der Schulenburg aber mal richtig aneinander geraten sind. Und da wurde ich wach und ich hoffe, das wird auch euch jetzt so gehen.
Hier ein kleiner Ausschnitt.
Ich stelle bis heute fest, dass die allgemeine Deklaration der Menschenrechte von 1948 im Iran einen Dreck wert ist. Es handelt sich um ein klerikal-faschistisches Regime. Natürlich hat keine andere Staat der Welt das Recht,
auch ein derartiges Regime
zu unterstützen. Das tut mir richtig
weh, dass jemand so etwas sagt, wenn er nur einmal da gewesen ist. Das ist wirklich wahr. Also es ist...
Ich war selber auch dort, ich habe mir mein Bild gemacht und ich möchte, dass meine Perspektive eben auch akzeptiert
wird. Also ich finde das, also würde ich fast das Interview jetzt abbrechen, weil ich finde das eine so eine ungeheuerliche Aussage.
Tausende von Menschen,
das ist unglaublich. Also das finde ich eine Frechheit fast.
Na, das ging in der Tat heiß her. Ein Ausschnitt war das aus Angekündigte Apokalypsen mit Dirk Pohlmann, Jürgen Rose und Michael von der Schulenburg, zu finden auf dem YouTube-Kanal von Manova und hier unter der heutigen Folge auch nochmal verlinkt. Und wir schreddern. Ich habe dir erstmal so einen kleinen Artikel vom Merkur mitgebracht.
Ja, da könnt ihr mal sehen, dass tatsächlich Golme Joppa rund um die Uhr arbeiten, vor allem am Wochenende. Denn diese Geschichte, der Webtipp, der stammt ja von meiner Wochenendgestaltung.
Mhm.
Und was jetzt kommt, das Schreddern, das kommt auch von meiner Wochenendgestaltung.
Leiten wir mal drauf hin.
Also hier ist ein Artikel vom Merkur. Mauerquoten und hohe Kosten. Pro7Sat1 will offenbar hunderte Jobs streichen. Der Konzern steht unter Druck. Bei Quoten und Formaten ist Pro7Sat1 überall hinten dran. Im Kerngeschäft sinkt der Marktanteil, die Digitalisierung lahmt und die Kosten sind zu hoch, sagt ein anonymer Firmenbeobachter dem Manager-Magazin.
Und Benjamin ist einer dieser anonymen Beobachter des Fernsehprogramms.
Also es war wirklich ein absoluter Zufall, weil ich schwöre euch, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr normales Fernsehen geguckt. Mhm. Aber am Samstag kam es irgendwie dazu. Ich war todmüde und dachte mir so, mal gucken, was auf Pro7 läuft.
Ja.
Und dann sehe ich noch so den Abspann der Simpsons,
ja,
und denke mir so, ey, schade, da hätte ich jetzt echt Lust drauf gehabt. Einfach mal so in alten Zeiten schwelgen, hoffentlich eine von den alten Folgen, mhm, nicht eine von den neuen Woken-Folgen.
Ja.
Die Simpsons sind ja auch beschissen geworden.
Ja, ja.
Apu darf jetzt nicht mehr reden wie Apu. Apu redet jetzt also gestochenes Hochdeutsch, weil alles andere wäre rassistisch.
Mhm.
So dumm sind sie wirklich heutzutage. Weil ja, geht mal in einem Neuköllner Spätkauf und sucht einen Spätverkäufer, der Hochdeutsch spricht. Ich kenne tatsächlich einen, aber das ist eine Ausnahme. Also, Simpsons vorbei, ich ärgere mich und denke so, vielleicht kommt ja noch eine Folge Simpsons. Ist ja manchmal so, dass sie so eine Doppel... Und da kommt noch eine Folge Simpsons.
Klar.
Ich gucke mir das an, danach kommt wieder eine Folge Simpsons. Denke mir so, Moment mal, wie viele Folgen Simpsons kommen denn hier? Guck in die Fernsehzeitung und erkenne das, was auch am kommenden Samstag bei Pro7 laufen wird. Wir beginnen mit dem Programm um 12.30 Uhr und ich lese mal vor die Sendung, die dann kommt. Two Broke Girls. Danach Two Broke Girls. Dann Two Broke Girls. Two Broke Girls. Noch eine Folge Two Broke Girls. Und jetzt schon die letzte Folge Two Broke Girls.
Oh.
15.15 Uhr die erste Folge Die Simpsons. Es folgen Die Simpsons. Die Simpsons. Die Simpsons, die Simpsons, die Simpsons. Oh, 10 Minuten Nachrichten.
Ha.
Die Simpsons, die Simpsons, die Simpsons und die Simpsons.
Und jetzt haltet euch fest, jetzt wird es richtig kreativ. Jetzt folgen 8 Stunden Schlag den Star.
Oh Gott.
Also zwischen 12.15 Uhr und 4.30 Uhr sendet ProSieben 3 unterschiedliche Formate.
Aber weißt du was, du hast mir das am Samstag gesagt und dann liege ich am Sonntag auf der Couch und denke mir, boah, jetzt habe ich voll Bock auf Simpson. Schalt ProSieben ein, was läuft? Galileo. Toll, vielen Dank dafür.
Also warum ich das unbedingt schreddern möchte, ist einfach, dafür bekommt man heutzutage Lizenzen. Mhm. Überlegt mal, ja. Also wenn wir jetzt beide eine Fernsehlizenz beantragen würden, da würden die uns einen Vogel zeigen.
Ja, vor allem weißt du, was das kostet, ne?
Also ProSieben hat vor 2000 Jahren mal die Simpsons gekauft und sendet jetzt jeden Tag den alten Schmarotz da.
Also unfassbar, wirklich unfassbar.
Ja. Und damit aber noch so unerfolgreich sein, dass man, wie kommst du? Du verstehst nicht.
Ja, die müssen noch mehr Simpsons senden. Du sagst, das zieht nicht. Ja. So, Freunde, damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Eigentlich geben wir euch am Ende ja gerne noch irgendwie ein kleines Zitat oder eine Aufmunterung mit auf den Weg. Aber in Zeiten wie diesen fehlen auch uns manchmal die Worte. Also welche Perspektive, welche Aussichten gibt's denn? Was können wir denn bitte jetzt noch tun? Hat jemand eine Idee?
Deswegen müssen wir jetzt auf uns selbst schauen. Wir können nicht nur darauf vertrauen, dass andere für uns die Probleme lösen. Wir müssen unsere eigenen Dinge anpacken, sonst werden wir nicht erfolgreich sein.
Oh, diesen Ratschlag befolgen wir gerne, lieber Herr Söder. Mhm. Drum lasst uns weiter kritisch sein, lasst uns vernetzen, gegenseitig helfen und diskutieren. Lasst uns den Humor nicht verlieren, auch wenn es manchmal schwerfällt. Und wir hoffen, dass wir heute mal wieder einen Beitrag geleistet haben.
Und wenn euch gefallen hat, was ihr seht und wenn ihr uns auch ganz gerne als Privatleute und wie auch immer mit freigebigen Schenkungen gerne unterstützen wollt, würde uns das wahnsinnig freuen. Das könnt ihr machen über basta.berlin, da steht alles Mögliche, genauso wie auch unser Webshop ist dort aufgelistet, alte und neue Folgen und aber auch unsere E-Mail-Adresse redaktion@basta.berlin, das volle Programm. Und wir bedanken uns bei allen, die uns bereits unterstützt haben.
Ja, jeder Euro hilft und 20 Euro helfen 20-fach. So. Aber es geht immer darum, dass jeder nur gibt, wenn er kann und auch nur das gibt, was er kann.
Ja.
Und so machen wir es. Und wer nichts geben kann, der bleibt einfach so dabei, denn das ist das Wichtigste. Nächste Woche legen wir wieder los, am Montag mit dem Basta-Wochenstart und am Donnerstag, den 23. April, dann mit Folge 320. Ich bin Benjamin Golme. Wir hören und sehen uns.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.